Grüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts und heute sogar mit einer Jubiläumsfolge, nämlich der 10. Und heute wollen wir uns sprichwörtlich mit dem Wahren, Schönen und Guten beschäftigen. Also mit dem, was Goethe und die Humanisten vor über 200 Jahren als Idealvorstellung in die Welt hinausgetragen haben. Dabei wollen wir vor allem der Frage nachgehen, was denn heute das Wahre, Schöne und Gute ist und wie es vielleicht gelingen kann, junge Menschen für Kunst und Kultur, für Musik und vielleicht auch Theater zu begeistern. Zwei, die versuchen, diese Begeisterung bei unseren Schülerinnen und Schülern zu wecken, die haben wir heute zu Gast im Podcast, unseren Musiklehrer Daniel Hallander und unseren Künstler, wie man in der Schule so schön sagt, Jonas Peters. Herzlich willkommen, grüß euch.
Danke.
Hallo.
Schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Es ist Winter und Hand aufs Herz, Jonas, wann warst du zum letzten Mal in einer Kunstausstellung?
Sehr gute Frage. die Zeit fehlt dazu leider wirklich in letzter Zeit. Die letzte, an die ich mich erinnern kann, war tatsächlich mit der Abschlussfahrt in Prag. Da gab es zwei größere Ausstellungen, in denen man drin war.
Und da hast du unsere Schüler reingeschleppt und hast gesagt, ihr müsst da reingehen.
Ja, okay. Hat sich aber tatsächlich auch gelohnt. Also dass man Dalí, Andy Warhol, beide gemeinsam in einem Haus drin hat, kommt selten vor.
Also keine alten Schinken, sondern eher was Moderneres.
Eher die Sachen, die man von den Künstlern nicht kennt, mal ein paar Skizzen oder auch plastische Arbeiten von Dalí, die man, ja, in einem normalen Museum eigentlich nicht sieht.
Okay, jetzt sind wir schon mittendrin in der Diskussion. Ich mag es, die schwierigsten Fragen zu Beginn zu stellen. Ganz philosophisch, was ist Kunst, Jonas?
Ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Kreativität.
Okay.
Ganz kurz gefasst für mich.
Ja, ich habe daheim sinniert, als ich den Podcast gestern vorbereitet habe, mir gedacht, na, wie darf ich Kunst definieren, Herr Müller? Sie sind ein sehr kunstinteressierter Mensch, weiß ich, was ist für eine Kunst?
Ja, da gibt es böse Menschen, die sagen, Kunst ist das, was sich verkauft. Für mich ist Kunst ein wesentlicher Teil meines Lebens, über meine Familie hinaus. Ich liebe auch die Musik sehr, auch wenn ich selbst kein guter Musiker bin. Ich habe zwar 5 Jahre Klavier gespielt, aber mit wenig Erfolg und habe mich dann dem Tennisspiel gewidmet. Kunst spielt in meinem Rollen eine große Rolle. Ich war auch vor kurzem erst in einer Kunstausstellung. In Landshut haben wir das Königmuseum und die haben eine Sonderausstellung momentan. Und dann geht es mir mit dem Herrn Jonas. Wir waren mit der Studienfahrt in Hamburg mit meiner Gruppe und wir haben uns das dortige Kunstmuseum angesehen. Und das hat auf die Kinder und auch auf mich, auf die jungen Erwachsenen, auf mich einen bleibenden Eindruck gemacht, weil es dieses Museum einen besonderen Zugang hat, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, sehr didaktisch, aber nicht mit der Keule durch die Epochen und die verschiedenen Kunstrichtungen zu führen. Und ich bin froh, dass wir an der Schule nicht nur die beiden haben, sondern wir haben ja noch mehr künstlerisch tätige Kolleginnen und Kollegen an der Schule und sind in diesem Bereich Gott sei Dank sehr, sehr gut personell aufgestellt. Und das freut mich.
Jetzt fahren Sie ja im Januar mit der Q12 nach Wien. Dürfen Sie die darauf einstellen, durch alle Museen in Wien geschleppt zu werden?
Naja, das wird schon eine auch künstlerische Fahrt, weil das Thema ja nicht einfach irgendeine Spaßfahrt ist, sondern im Rahmen unseres Deutschkurses und wir werden das literarisch-künstlerische Wien erkunden. Dort natürlich in verschiedenste Museen gehen, in Themengruppen, die die Kinder und Jugendlichen selber vorbereiten und uns nicht nur mit der bildenden Kunst auseinandersetzen und mit der Musik, sondern auch vor allem mit der Literatur. Beginnend in den Ende der 1880er, 90er Jahre bis hin zum Zweiten Weltkrieg. Und da schwingt natürlich immer, wenn man sowas mit der Schule macht, nicht nur die reine Freude an der Kunst mit, sondern auch der Bildungsauftrag. Aber ich glaube, das wird es insgesamt, die beiden im Unterricht, die anderen auch und ich hoffentlich auch in meinem Kurs, auch so umsetzen, dass die Begeisterung bleibt. Das, glaube ich, wollen wir ja doch, oder? Nicht, dass die nach 12, 13 Jahren Schule sagen, nie wieder Kunst, nie wieder Musik oder nie wieder Mathe oder nie wieder Theater, sondern dass da was bleibt über die Noten hinaus, die wir ihnen geben. Also insofern bin ich da sehr bei Ihnen, Herr Peters. Die Kreativität, die jeder Mensch hat, wachzuhalten über die Schulzeit hinaus. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Egal, ob die einen 2er, 3er oder einen 4er haben.
Jonas, wer dir auf Instagram folgt und auch teilweise, ich bin ab und zu im Schulhaus unterwegs, deine Tafelbilder bewundert, sieht oft Skizzen von Menschen, auch hier sieht man es jetzt wieder. Das sind, finde ich, sehr eindrucksvolle Interpretationen der Anatomie zum Teil. Warst du lieber gern Mediziner geworden?
War tatsächlich eine Anfangsidee, ob man nicht in den Bereich Medizin, Gerichtsmedizin, Pathologie mit reingeht. Da war aber leider die Faulheit in der Schulzeit ein Riesenproblem, dass man auf den NC nicht gekommen ist.
Okay.
Und dann hat man sich halt aufs zweite Standbein versteift auf die Kunst.
Und das Zeichnen von Menschen, habe ich den Eindruck andersrum gefragt, ist das Zeichnen von Porträts, also von Menschen, die höchste Form der künstlerischen Tätigkeit? Oder die schwierigste vielleicht?
Hängt tatsächlich immer von der Person ab, die gerade zeichnen muss. Also ich nehme den Menschen ab der 5. Klasse dran, arbeite den immer weiter aus,
ja?
Weil das für viele immer so der Punkt ist, wenn ich den erreicht habe, dann habe ich schon viel in der Kunst geschafft, wenn ich es jetzt schaffe, einen anatomisch korrekten Menschen zu zeichnen. Und ich versuche das eben mit der schrittweise Heranführung, denen klarzumachen, dass man eigentlich nur nach einem einfachen Prinzip aus Kreisen und Grundskeletten arbeiten muss und jeder schafft eigentlich Menschen zu zeichnen.
Okay.
Um dieses große Problem auf ein ganz kleines zu reduzieren, das für jeden machbar ist.
Ich glaube, da muss ich zu dir mal in den Unterricht kommen, weil ich habe das schon oft probiert. Daniel, wie viel Künstler steckt in dir?
Ja, kommt drauf an, was man als Künstler definiert.
Also als bildende Kunst jetzt in dem Sinn von Kunstunterricht, Zeichnen, Malen.
Wenig, glaube ich. Mehr als Interessierter, der das von außen betrachtet. Also ich war oft schon bei dir, Jonas, und habe das mal angeschaut. Oder natürlich bin ich auch privat da viel unterwegs. Aber als jemand, der es macht, würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Da fehlt vielleicht einfach ein bisschen Form oder Richtung tatsächlich bei mir.
Okay. Also warst du der Schüler im Unterricht, wo die Kunstlehrer immer gewunden sich haben, ja, und
ja, es ging halt durch und hin und wieder ist dann mal ein Bild verloren gegangen. Ja, und dann war es halt dann eine 3 oder eine 4, genau. Ja, das war jetzt nicht so die große Leistung, das muss ich gestehen. Aber das Interesse daran ist riesig, wirklich groß. Und man weiß ja, dass Musik und Kunst eigentlich oft zusammenhängt oder meistens zusammenhängt. Es bedingt sich gegenseitig, das sind Strömungen, die immer gleich passieren oder ähnlich passieren. Das heißt, es gibt Reaktionen von der Kunst auf die Musik und umgekehrt.
Muss jetzt der Deutschlehrer sagen, das ist ja genauso.
Ebenso genau das Gleiche natürlich, also Gedichtvertonungen, Textvertonungen, das ist alles die gleiche Richtung eigentlich, in der wir da unterwegs sind. Also ein Interesse ist da, auch eine Bewunderung, aber jetzt, dass ich jetzt da mich als sozusagen zeichnender, bildender Künstler da nennen würde, das würde ich auf gar keinen Fall
jetzt. Herr Müller, Sie ahnen schon, was jetzt kommt?
Ja, ich war ein großer Künstler als Schüler. Ich habe den Reifeisenwettbewerb gewonnen. Ich glaube, es war die 8. oder 9. Klasse.
Oh, okay.
Und zwar mit einem, Herr Jonas, völlig missglückten Druck. Ich habe nämlich die Sachen in der falschen Reihenfolge aufeinander gedruckt und dann war nichts mehr drauf zu geben. Da musste ich mit der Hand drauf batzen. Der Jury hat es so getaugt und gefallen, dass sie mir den Preis überreicht haben. Es war eine Luftmatratze, die hatte ein Loch. Das war es mit meiner künstlerischen Karriere. Meine Frau malt gelegentlich Bilder. Zwei davon hängen sogar bei uns zu Hause im Esszimmer.
Ja, Sie wissen, was kommt vielleicht. Wollen Sie die Anekdote auch nicht erzählen von einem Sohn in der Schule, wo Sie ein Kunstwerk angefertigt?
Ach so, das weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da auf rechtliches Glatteis begebe. Wir haben versucht, ihm zu helfen bei einem Kunstprojekt in der 5. Klasse. Es ist schiefgegangen, dabei lassen wir es.
Belassen wir es dabei. Ich würde euch und Ihnen jetzt gerne mal ganz kurz einen Ausschnitt aus einem Lied vorspulen. Und dann drehen wir vielleicht mal ganz kurz drüber.
Warum fliegt der Kopf, mein Kopf, lass Gucci-Sandalen, ich trag sie nur aus Trotz, trotzdem machen sie mir nach, kann's nicht glauben, lieber Gott, sei Dank schützt du mich, wenn meine Wespe mal wieder rollt, wenn sie rollt, bin auf dem Weg.
Hast du gewusst, wer da performt, Daniel?
Ja, natürlich, das ist Apache 207.
Okay, natürlich. Das ist jetzt der Punkt, auf den ich raus möchte. Was macht mit einem Musiklehrer und einem studierten Musiker, wenn er solche Songs hört?
Erstmal nix. Also erstmal ist es vielleicht sogar teilweise, also ich würde sagen teilweise auch ein Gefallen. Ich meine, Musik ist ja eigentlich im Kern immer ähnlich. Das ist das Witzige an der Sache. Also wenn man sich die Musik anschaut oder das, was da ist über die Zeit, hat man sich immer irgendwie weiterentwickelt oder abgespalten. Mehr Möglichkeiten hat man ja nicht. Also entweder ich breche das, was die Leute gemacht haben, oder ich baue drauf auf. Und da beides irgendwie passiert ist, steckt in einem Popsong von heute auch ganz, ganz viel von dem, was man eigentlich früher gemacht hat. Also Beispiel zum Beispiel Maroon 5, das Lied Memories, ist astrein und zwar auch melodisch gesehen. Der Kanon von Pachelbel, der ja in der Barockzeit, also 300 Jahre früher gemacht worden ist. Der Song ist super erfolgreich.
Ja, voll.
Das ist also eigentlich im Kern ist es natürlich immer das Gleiche und deswegen erstmal nicht schlecht. Natürlich kann man sich über Text unterhalten, aber das ist ja auch eine Hörerfahrung von Leuten, die jetzt nicht mehr in meinem Alter vielleicht sind. Also wenn ich jetzt das, was ich in dem Alter gehört habe, hier hinlegen würde, dann wäre es vielleicht da peinlich. Ne? Also man reflektiert sich vielleicht einfach so ein bisschen dann über die Zeit. Aber
es ist ja immer Ausdruck der Generation, die Musik hört und produziert. Ich sage das auch im Deutschunterricht immer, so Gedichte aus dem Barock, die klingen natürlich befremdlich, aber das ist ja nur das Sprachrohr der Generation.
Und klingt.
Diese Musik ist halt vielleicht das Sprachrohr der Generation. Jonas, du hast gerade ein bisschen genickt. Ist das auch deine Musik, die du hörst?
Da lasse ich die Kommentare weg. Also ich, was die Musik angeht, bin ich tatsächlich, gut gesagt, 30 Jahre zu spät auf die Welt gekommen.
Ja, ich sage ja ab
und zu. Was aktuell modern ist, ich kann es mir anhören, berührt mich persönlich jetzt aber nicht so. Okay. Das ist eher mehr die alte Zeit, Queen, David Bowie, AC/DC, was eher moderner, aber Black Sabbath in die Richtung.
Okay.
Wo es musikalisch, ich weiß jetzt nicht, ob ich Musiklehrer da Grätsche reinfahre, aber wo für mein Gefühl her die Musiker ihre Instrumente noch beherrscht haben und gezeigt haben, was ist machbar auf so einem Gerät und nicht nur ein paar Knöpfe gedrückt haben.
Ja, die Meinung habe ich auch zum Teil, aber vielleicht ist das auch die Kunst heutzutage, sowas zu produzieren. Herr Müller, wird bei Ihnen zu Hause so Musik gehört?
Also mein Sohn würde sagen, das ist langweilig, was wir da gerade gehört haben. Das würde ihm nicht so gefallen, der ist da ein bisschen elaborierter unterwegs. Der liebt zum Beispiel Travis Scott und ich muss gestehen, dass ich dem Künstler auch was abgewinnen kann. Das ist Apachen jetzt eher weniger, aber Musik ist ein großes Thema bei uns zu Hause, wir reden auch drüber. Meine Tochter und ich, wir haben so einen leichten Hang zum Kitsch. Ich sage immer, ich mag guten Kitsch, ob es dann gut ist, das mag
man nicht andere beurteilen, sich,
beurteilen. Also ich mag sogar Abba. Wenn ich mich ärgern muss, das kommt nicht häufig vor, aber manchmal doch, dann fahre ich in die Autowaschanlage und höre mir Abba-Lieder an. Ich liebe auch sehr die großen Opern von früher. Also ich meine jetzt nicht die echten Opern, sondern diese Queen- und Pink Floyd-Opern, wo ein Lied halt auch 12, 13 Minuten mal dauert. Und ich bin tatsächlich, aber da bin ich relativ alleine bei mir zu Hause, ein Anhänger von Opern. Und schaue mir die nicht ständig im Staatstheater an, aber ich schaue mir das auf Arte an, da bin ich sehr begeistert dabei. Und ich bin auch ein großer Freund von Monteverdi und der Barockmusik. Also da spanne ich den Bogen sehr weit und der Rap ist nicht so meins, muss ich sagen.
Okay.
Aber das ist halt auch für die jungen Leute und unseren Eltern oder meinen Eltern hat das auch nicht gefallen, was ich damals gehört habe. Das glaube ich normal.
Das ist zu jeder Generation so. Spotify hat ja kürzlich sowieso das meistgestreamte Lied 2023 veröffentlicht. Daniel, hast du mitgekriegt, welches das war?
Leider nein, aber wahrscheinlich irgendwas aus den USA, was Großes. Drake würde ich jetzt mal spekulieren vielleicht.
Ich finde es echt interessant. Es ist von Apache 207.
Nein.
Ja, und zwar mit dem Udo Lindenberg zusammen Komet. Herr Müller, in Ihrem Büro hängt der Lindenberg. Wer da schon mal war, hat den vielleicht gesehen, so eine Grafik im Hintergrund. Wenn der alte Udo mitmacht, ist solche Musik mittlerweile salonfähig geworden?
Ja, salonfähig ist das sicher. Die andere Frage ist, ob einem das gefällt. Also ich bin kein großer Anhänger von Udo Lindenberg. Vor der Lebensleistung schon. Und das Lied ist auch, glaube ich, das erste, mit dem er jemals auf Platz 1 in den Charts war. Und die beiden haben ein Erfolgsmodell gefunden und ich gönne ihnen das von Herzen. Und ich finde Udo Lindenberg auch insofern cool, als er durchgezogen hat, was ich als junger Mensch mal vorhatte, nämlich ins Hotel zu ziehen. Und nicht in dein Haus. Und der wohnt immer noch im Hotel Atlantik und seine Bilder hängen in dem Gang da draußen. Und ein solches Bild, also kein Original, eine Nachdruck, habe ich bei mir im Büro hängen. Da hängt, glaube ich, Chill mal oder Cool Down drauf. Und das hilft auch mal, in etwas hitzigen Phasen ein bisschen runterzukommen.
Letztens habe ich bei Instagram eine Grafik gesehen, die habe ich dir dann sogar geschickt, Daniel, auf der standen die 6 meistgestreamten Künstler und darunter dann, wenn ihr nicht bemerkt habt, dass eine Bohrmaschine und eine Hämorrhoidensalbe dazwischen sind, ist alles okay bei euch. An was liegt es aber, dass nichtsdestotrotz diese Art von Musik, die momentan läuft, so heiß diskutiert wird und so auch oft negativ konnotiert wird und das ist keine Musik und was weiß ich, Daniel?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, diese Frage gab es immer schon. Also, dass man sich immer überlegt hat, was ist jetzt Musik? Also, was ist in den Augen von einer Gruppe, von einer Meinungsgesellschaft Musik und was nicht? Und es liegt, glaube ich, immer daran, dass man vielleicht einfach selber in einer Meinung ist, die oft zu starr ist. Also, ich bin da, nehme mich nicht aus, ich falle da genauso rein, dass ich dann oft unterbewusst einordne und sage, das ist für mich weniger wert als was anderes. Aber das ist natürlich auch nur subjektiv gesehen. Und ich glaube, das liegt an so vielen Punkten. Also, zum einen, vielleicht identifiziert man sich weniger mit der Musik, weil man es einfach nicht so oft hört oder weil man irgendwie auch gesellschaftlich nicht in Berührung kommt damit.
Also im Radio vielleicht dann nicht so oft gespielt wird, habe ich den
auch Eindruck. Auch das, genau, vielleicht. Und es sind also dann ganz viele Punkte, die dann auf sowas irgendwie sich dann ausmachen. Und natürlich auch in so einem persönlichen Geschmack. Also es entwickelt sich ja über die Zeit einfach ein Geschmack, den man mag. Und man merkt es ja auch, wie Sie es gesagt haben, zu Hause. Man merkt dann, was mag wer oder was mag wer nicht. Und ich merke es ja genauso. Ich höre dann Sachen oder ich zeige dann meiner Familie oder Freunden irgendwie einen Song und sagt, der ist total gut, hören wir da rein und dann sagen die, okay, ja, kann man hören oder kann man nicht hören.
So. Habe ich auch schon erlebt, ich habe brutal die Begeisterung für irgendein Konzert gehabt und dann, ja. Matthias, ist jetzt ganz nett, aber
genau. Okay. Und das muss man, glaube ich, einfach sehen, dass das einfach immer passieren wird und auch immer da sein wird, aber das macht die Songs an sich nicht schlecht, sondern nicht besser.
Jetzt haben Sie gerade im Grunde den Gegenpol angesprochen, Herr Müller, dieses Opern hören, in der Oper gehen, aber auch daheim sowas auf Dreisat oder auf YouTube Opern anhören, anschauen. Ist der aktuellen Generation da ein bisschen der Bezug dazu verloren gegangen oder ist das was, Entschuldigung, im Alter irgendwann erst kommt?
Dass es man in der Oper kam geht? Bei mir auch eher im Alter, muss ich sagen, ja. Ich glaube nicht, dass unsere Jugend den Bezug zu irgendwas verloren hat. Ich glaube, dass die schon gerade jetzt auch in unserer Schulart oder an unserer Schule einen Bezug haben zu dem, was Musik ausmachen kann. Dafür haben wir Lehrer in den oder Lehrerinnen in den Fächern, die das anschaulich und sehr attraktiv präsentieren. Und dann muss ich, glaube ich, Jugend erst einmal freischwimmen mit eigenen Dingen, eigenen Gedanken. Und irgendwann, da will ich jetzt gar nicht reaktionär denken, aber irgendwann erinnert man sich dann doch ein bisschen später, wenn auch der Notendruck weg ist und vielleicht die erste Sturm- und Drangphase dann oder des Berufs und des Berufseinstiegs vorbei ist, dann denkt man auch ein bisschen drüber nach, was so mal die Älteren von früher gesagt haben. Und dann hört man sich ran und dann wird man natürlich auch nicht gleich mit den schwierigeren Stücken beginnen, sondern vielleicht erstmal mit einer Mozart-Oper. Da kann fast jeder zuhören. Und was ich glaube, aber was wir schon fördern sollten an der Schule, ist, dass Musik, Kunst auch eine Art von zivilisatorischer Leistung ist, die uns Menschen auszeichnet. Also in ein Museum zu gehen, haben wir vorher angesprochen, sich schön anzuziehen. Wir haben jetzt keine Frackpflicht mehr in den Theatern oder keine Krawattenpflicht. Das gibt's auch in schönen Restaurants nicht mehr. Das muss auch nicht sein. Aber doch sich schön anzuziehen und einen schönen Abend zu genießen, irgendwie eingebettet mit einer Partnerin, mit einem Partner, einem Freund oder anderen Freunden, vielleicht nachher ein Glas Wein zu trinken oder Cola oder was auch immer, also irgendwas eine Form zu geben. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir das als Schule auch vermitteln und nicht einfach so als schnöde Inhalte raushauen und abprüfen.
Waren wir da quasi bei einer Renaissance der Humanisten wieder, also das wahre Schöne und Gute, mal wieder ein bisschen mehr zu pflegen, in den Vordergrund zu stellen?
Ja, natürlich. Und das ist noch nie alt gewesen, weil es steht in der Bayerischen Verfassung, seit ich aufs Gymnasium gehe und seit der Generation vor mir und der vorher, in Artikel 131. Also wir sind geflissentlich gebeten, das täglich umzusetzen hier an der Schule.
Jonas, wie schaut's bei dir aus? Warst du schon mal in der Oper?
Eine Oper tatsächlich noch nicht. Doch, die Drei-Groschen-Oper in Weimar, da war ich drin.
Ja?
Das war tatsächlich leider auch die einzige, was ich mir halt gern anschaue. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der dann gern irgendwo sich, hat man ja mit dem Schick anziehen, rausgehen.
Was ist eher deins, dann ein Musical?
Musical-Bereich, und da gibt's ja besonders, was das Kino in letzter Zeit hergegeben hat, wirklich gute Musicals, die rausgekommen sind, auch mit Schauspielern, die dann auf einmal ein Gesangstalent hinlegen, das man denen nicht zugetraut hat. Und Theater haben wir in Landshut ja auch jede Menge, auch kleinere, in die man immer mal wieder reinschauen kann.
Das ist richtig. Jetzt mal die Frage an den Fachmann. Daniel, wie fallen die Reaktionen aus, wenn du im Unterricht Opern thematisierst? Ich habe mir nachgeschaut, ich hoffe, ich bin richtig informiert. 9. Klasse, glaube ich, steht es im Lehrplan.
9. vor allem, genau, aber auch darüber hinaus, ja. Ich habe ein bisschen versucht, so einen Weg zu finden, der eben nicht dieses klassische Präsentieren und Abarbeiten dann beinhaltet. Weil, wie Herr Müller sagte, es muss einfach ein bisschen wachsen. Also um sowas zu mögen, braucht es ja ein Wissen darüber. Also es ist ja nicht so, dass ich Musik höre und die kann ich dann einfach sofort verstehen. Und das ist eigentlich das, wie viele Leute Musik konsumieren. Sie wollen halt sich entspannen, wollen glücklich sein, wollen irgendwie, ja, runterkommen, dann hören sie Musik. Diese Art von Musik ist halt keine Musik, die ich einfach höre, sonst verstehe ich sie nicht. Und dann kommen die Reaktionen natürlich, die meistens kommen, Ablehnungshaltungen oder die Sache kann ich nicht einordnen. Ja. Mhm. Ich habe einen Weg jetzt versucht, den habe ich durch meine Seminarlehrer bekommen, die da wirklich beide sehr, sehr fit waren, dass man rangeht über eine Rezeption von Oper. Also man hört erstmal Ausschnitte verschiedene. Man sieht erstmal ein Bild, man lässt die mal aus dem Gedächtnis eine Inszenierung nachzeichnen, also ein Bühnenbild abzeichnen und lässt die dann so erkundend arbeiten, zu schauen, okay, warum meinetwegen steht jetzt hier das Gebäude? Warum ist das grün oder gelb beleuchtet? Warum geht eine Kerze aus, wenn jemand stirbt? Und geht so ran. Und die Erfahrung, ja, die ist natürlich gemischt, aber besser, viel besser in meinen Augen, dass dann schon Stücke, natürlich muss ich auch gut auswählen, das ist auch klar, also man kann jetzt nicht.
Also so ein Mozart eher und nicht.
Ich würde gar nicht sagen, dass Mozart immer leichter ist, aber es muss halt eine Szene sein, die verständlich ist. Also sowas wie Entführung aus dem Serail ist auch so komplex von der Geschichte, dass es irgendwie nicht verstehbar ist. Aber es muss halt eine klare Story sein. Und dann habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass die das zumindest hören und nicht ablehnend reagieren. Ob sie dann jetzt dabei bleiben, gut, aber zumindest ist die Haltung besser, als wenn ich jetzt sagen würde, wir machen heute Stück XY, wir hören da jetzt rein und das sind die Infos.
Was mir die Welt ein bisschen eröffnet hat, wir haben damals, als ich Schüler war, in der 9. Klasse mit dem Bus nach Verona gefahren, waren in der Arena, haben uns eine Oper angeschaut und haben alle völlig, ja nicht negativ, sondern positiv, völlig konsterniert und völlig beseelt zum Teil auch wieder heimgefahren. Weil nämlich dieses Opernerleben eben nicht bloß vielleicht über den Bildschirm anschauen, sondern wirklich in einer Oper zu sitzen. Ich war so ein Schüler aus der 12. bei uns, die in München in der Oper angetroffen werden von Kollegen von uns. Aber in dieser Oper in Verona, in dieser eindrucksvollen Atmosphäre zu sitzen und das live zu erleben, das war für mich sehr, sehr erhellend damals. Mal zu einem vielleicht war das ja mal was für uns, auch, dass
wir. Also unbedingt, also wir haben das, also ich weiß nicht, wie es hier ist, aber zumindest an der Schule in Regensburg, in der ich dann halt vorher war, haben wir das immer gemacht, weil es natürlich nahe lag, logischerweise. Ja. Und natürlich, das gehört wirklich dazu, also überhaupt die Erfahrung drin zu sitzen. Also für mich ist es einfach ein Bestandteil meines Alltags. Also ich werde ganz traurig sein, wenn ich nächstes Jahr nicht mehr das U30-Abo bekomme. Dann muss ich da voll dafür bezahlen. Also ich habe da alles mitgenommen immer, was da geht, weil es einfach wirklich toll ist.
Ja. Ja. Anderes Thema, mit ChatGPT und Co. können wir mittlerweile Kunst so im Stil von XY von Künstler entstehen lassen. Jonas, wird dir Angst und Bang dabei?
Tatsächlich nicht. Also ChatGPT finde ich jetzt als Bilderstellungs-KI nicht sonderlich gut. Es gibt bessere.
Es war jetzt nur ein Beispiel, es gibt ja verschiedene KIs. Aber dass eine KI überhaupt sowas erstellen kann, wird der Künstler überflüssig irgendwann?
Tatsächlich nicht, weil ich habe mich auch mit den KIs schon ein bisschen rumgespielt. Womit die Probleme haben, ist, wenn es an den menschlichen Körper geht, da haben die auf einmal 3 Beine, 2 Arme oder aus den Händen wachsen Füße raus. Das bekommt die KI noch nicht gut hin. Ich sehe es tatsächlich eher als Möglichkeit, weil man ja doch teilweise irgendwo eine kreative Blockade hat, wenn man einen Arbeitsauftrag hat, wenn man irgendwas umsetzen will und ein grobes Bild im Kopf hat, jetzt aber nicht weiß, wie will ich das umsetzen, dann gebe ich ein paar Befehle in die KI ein, schaue, was die mir vorschlägt, wie die damit umgehen würde und kann dann die Ergebnisse der KI als Grundlage für eine eigene Ausarbeitung verwenden.
Also werden unsere Inspirationsquellen einfach nur noch größer und nur noch besser und mehr?
Eben, also nicht immer das Negative im neuen Sinn, sondern schauen, wie kann man das positiv wieder mit einbinden, wo kann man sich da vielleicht noch eine zusätzliche Unterstützung dazu holen. Das, was bis jetzt über Google Bildersuche abgelaufen ist, zum Beispiel man will einen Tiger zeichnen, in der Google Bildersuche kommt nur Mist raus, dann gehe ich in so eine KI und sage, ich hätte gerne einen Tiger, der gerade angreift und auf mich zuspringt. Schau, was das an Variationen, was da rauskommt und nehme mir dann vielleicht ein Element aus dem Bild, ein Element aus dem und setze das Ganze wieder zu einem neuen zusammen.
Also ist die Gefahr der Kunst eher, dass Stunden gestrichen werden und ab und zu Bestrebungen da sind, ja, wenn wir Stunden brauchen, dann holen wir uns die bei der Kunst und der Musik. Auch nicht, oder Herr Müller, Sie schütteln den Kopf?
Nein, auf keinen Fall. Also das ist mit mir als Schulleiter nicht zu machen und da muss ich mich gar nicht übersteigert über mich selbst äußern. Das ist auch mit der Bayerischen Stundentafel Gott sei Dank nicht zu machen. Das ist ja alles verankert und wir haben gerade auch in diesem Bereich sehr viel Wahlkurse und Angebote und es wird auch eine Orgel gebaut. Das kann ich Ihnen auch auf diesem Wege.
Oh, danke.
Jetzt habe ich das kapiert. Das ist wie Weihnachten jetzt. Und ich bin jetzt, wenn ich das so sagen darf, und wir haben uns nicht abgestimmt, Herr Peters. Ja. Sehr froh, dass der Herr Peters das so sieht, wie auch ich das Thema KI sehe. Wir können das nicht zurückstecken. Und als glühender Anhänger von Friedrich Dürrenmatt bin ich auch ein Freund des Gedankens, dass der Mensch halt Dinge macht und die zieht er durch, ohne jetzt Dürrenmatt genau zu zitieren. Er sagt dann halt bis zur schlimmstmöglichen Wendung, die wollen wir jetzt bei der KI nicht annehmen und nicht irgendwie bei Terminator-Szenarien landen. Im Endeffekt geht es darum, dass wir den Schülerinnen und Schülern an der Schule beibringen, das so gut wie nur möglich zu verstehen und auch zu benutzen und in ihre Arbeit zu integrieren. Und dann kann was Schönes, Neues und was Innovatives rauskommen. Und wahrscheinlich wird unser Arbeiten auch noch effizienter, wenn wir das gut beherrschen. Bei allen Gefahren, die das Ganze natürlich mit sich bringt. Aber da sind wir als Schule gefragt. Und ich glaube, wenn der Herr Peter sagt, dass der Künstler nicht überflüssig wird und der Herr Harlander wird sagen, der Musiker auch nicht, dann würde ich sagen, der Lehrer auch nicht. Ich glaube, dass wir diese Berufe wie Lehrer, übrigens auch Köche, also alle intelligenten Berufe zum Beispiel, die werden nicht überflüssig werden dadurch. Die werden vielleicht ein bisschen schwieriger, herausfordernder, aber die Ergebnisse können durchaus noch ansprechender werden, in meiner Einschätzung.
Ja, sowieso. Ich habe eh den Eindruck, wenn ich, und der Weg zur Mensa führt immer bei uns an den Kunsträumen vorbei, wenn ich da vorbeigehe, ich sehe zu fast 100% glückliche Kinder und Jugendliche. An was liegt das, Jonas, dass das Fach Kunst bei den Schülern vielleicht zu den beliebtesten zählt? Ich glaube nämlich nicht, dass das nur diese Freistunde ist, oder die Stunde, nicht Freistunde, sondern die Stunde ist, da kann ich mal ein bisschen malen und zeichnen, sondern ich habe den Eindruck, da steckt mehr dahinter.
Also ich kann da persönlich nur von meiner Schulzeit erzählen, wie das für mich im Fach Kunst war. Es war auch der Grund, weswegen ich mich dann für eine, dass ich auch während der Schulzeit sehr stark an der Kunst ausgerichteten Schulart entschieden habe. Mhm. Weil man aus diesem klassischen Unterrichtsbild rauskommt, der Lehrer steht vorne, man sitzt drin, man schreibt mit, man passt auf und nimmt eigentlich nur das auf, was einem geliefert wird. Sondern man kommt auf einmal in die andere Rolle, der Lehrer übernimmt den unterstützenden Part, man selber muss abliefern, schauen, was geht in einem selber eigentlich vor, kann sich ausdrücken, kann vielleicht auch schlechte Erfahrungen aus der Woche davor, Probleme, das Ganze mit aufarbeiten, mit einfließen lassen. und nimmt tatsächlich am Ende dann auch was mit, was man jetzt wirklich selber geschaffen hat. Das war ein Punkt, den Eduard Käser, Schweizer Philosoph, glaube ich, war das, den auch beschrieben hat, dass man immer mehr den Bezug zur eigenen Arbeit verliert in der heutigen Gesellschaft, auch wenn man später in Beruf geht. Man selber ist dann nur ein kleines Rädchen in der großen Maschine. Und der Kunstunterricht bringt tatsächlich den Ausgleich, auch der Musikunterricht, wenn man jetzt in den Chor geht. Man ist selber von Anfang bis Ende dabei und hat vom ersten Schritt bis zum letzten das fertige Werk eigentlich mitgestaltet, mitbearbeitet und hat was Eigenes in der Hand, was man dann ja herzeigen kann.
Ja, da waren wir wieder bei dem Wahren, Schönen und Guten. Und ich finde auch, dass der Mensch im Leben also Auszeiten braucht, wo er eben nicht bloß funktioniert wie ein Uhrwerk, sondern wo er kreativ sein kann, wo er künstlerisch tätig sein kann und einmal, wie du gesagt hast, so Alltagsdinge auch mal, auch wenn es nur für einen kurzen Augenblick ist, mal vergessen machen. Ich finde auch, sowas müssen wir im Schulalltag unbedingt bieten, auch als Gymnasium integrieren. Aber kannst du nachvollziehen, wenn Kinder sagen, ich habe keine kreative Art und ich konnte es einfach nicht. Der Herr Peters verlangt jetzt von mir, einen Finger zu zeichnen und ich habe es jetzt zum 27. Mal probiert. Oder sagst du, in jedem steckt ein Künstler?
Ein Künstler steckt natürlich in jedem. Auch der Lieblingssatz, der besonders bei den Fünften fällt, bei den Sechsten, hoffe ich, geht es mittlerweile weg. Der erste Satz, der kommt, ich kann nicht zeichnen. Das wäre für mich genauso, wie wenn ich sage, ich kann nicht schreiben oder ja, ich kann kein Mathe. Es hängt alles auch mit der Übung zusammen und auch mit dem Willen, selber was dran zu machen. Also wenn ich mich in die Schule reinsetze und nur den Matheunterricht aus dem Unterricht mitnehme und bei 1 plus 1, ja, hat der Lehrer an die Tafel geschrieben, was 1 plus 2 ist, interessiert mich nicht, ja, dann kann ich natürlich auch kein Mathe. Aber wenn ich mich dann nach dem Unterricht auch daheim nochmal hinsetze, was wir jetzt mit den Skizzenbüchern bei uns machen und in der freien Zeit, bevor ich jetzt irgendwie einen PC anschmeiße und eine Runde Fortnite spiele oder mir wieder irgendwas auf Netflix anschaue, zeichne ich einfach mal 3 Seiten voll mit Motiven, die mich gerade interessieren. Ja. Oder ich zeichne während dem Film einfach ein paar Charaktere mit oder Comics, die mich interessieren. Dann kommt auch die Schulung ins Zeichnen mit rein, der Strich wird leichter, man entwickelt seine eigene Technik und ja, eigentlich steckt in jedem Menschen in meinen Augen irgendwas, ein kleiner kreativer Kern drin, der
geweckt
raus will und ja, sich auch ausdrücken möchte.
Gleiches bei der Musik, Daniel. Ich habe auch schon oft gehört, ja, ich kann nicht singen und ich bin nicht musikalisch. Was entgegnest du drauf?
Eigentlich, was der Jonas genau jetzt gesagt hat. Also, ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf. Also, das wird ja jedes Jahr irgendwie neu vermessen dann. Aber ich kann mich erinnern an die letzte Zahl, die auch schon ein paar Jahre her ist. Es sind, glaube ich, unter 2%, die wirklich nicht in der Lage sind, eine Tonhöhe aufzunehmen und zu halten. Und das entspreche ihrer Definition nicht singen.
Es ist interessant, dass es da Statistiken gibt.
Ja, es gibt da Statistiken. Und die Frage ist natürlich schon, und selbst das ist ja auch nur eine Messung punktuell. Also, das kann ja an verschiedenen Dingen liegen. Nervosität oder sonst auch was. Also, das weiß ich nicht genau, wie das gemessen wird überhaupt. Kann ich gar nicht sagen. Aber es ist einfach, wie Jonas sagt, einfach eine Übungssache, vor allem eine Übungssache und eine Hörsache. Also man darf, glaube ich, sich nicht erwarten, dass man das einfach bekommt, weil man mitmacht, sondern es steckt natürlich schon hinter jedem, aber auch hinter jeder anderen Arbeit und hinter jeder anderen Disziplin, genau jetzt wie im Sport zum Beispiel, ne, steckt halt einfach ein Fokus auf das Handwerk. Ne. Also ich muss halt schon irgendwie verstehen, was ich tue. Also klar kann ich nicht singen, wenn ich nicht weiß, was vor mir passiert. Also ich muss so Grundlagen im Notenlesen haben vielleicht, ich muss mich ein bisschen orientieren in der Partitur, ich muss vielleicht auch mehr gehört haben, das entspricht dem, was du jetzt mit dem Skizzenzeichen sagst, ich muss auch mal mich im Alltag, in meinem Privatleben mit beschäftigen, mal sowas anhören. Und dann wäre es natürlich schon machbar. Aber es sind ja so Klischees und das spricht man sich immer ganz leicht, finde ich natürlich, weil ich auch jemand bin, der ganz schnell sowas auspackt, also auch als Schüler, ich kann Mathe nicht, ich kann Naturwissenschaften, das habe ich da immer ganz gern gesagt, ne? Und sich dann auch so eingrenzt, leider. Je älter man wird, desto mehr kapiert man, man hätte halt was machen müssen, aber gut, das war zu spät jetzt. Ne?
Ja, das meinen aber vielleicht viele Musik, das läuft so beim Singen nebenher,
genau.
Dass das aber auch ein Handwerk ist, so wie also, ein Haus bauen oder was weiß ich.
Im Kern ja, und wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen, dann wird man auch Erfolg haben. Nur, das ist auch wieder das, was man leicht sagen kann, wer hat denn schon so viel Zeit? Also ich akzeptiere oder ich verstehe auch jeden, der sagt, naja, ich habe halt auch nur ein paar Stunden am Tag. Also natürlich muss man auch das sehen. Aber grundlegend, also wenn man die Zeit hätte, in einer Welt, die jetzt nicht so eng gestrickt wäre wie unsere, dann könnte man natürlich auf die gleichen Levels kommen.
Also wir müssen uns für dieses Wahre, Schöne und Gute vielleicht einmal bewusst Zeit nehmen. Zeit freischaufeln, aber es muss jemand da wert sein, dass er sich
unbedingt
die Zeit nimmt. Unbedingt. Ein ähnliches Thema noch, ich habe selber mehrere Instrumente gelernt oder beherrsche die auch heute noch und habe in einer gewissen Weise eine Gesangsausbildung in der Schule, Gott sei Dank, erleben dürfen. Warum sollte jedes Kind ein Instrument lernen, Daniel?
Naja, also abgesehen von all den Dingen, die man dann nachlesen kann, also sprachliche Entwicklung wird gefördert, das Zusammenhören wird gefördert, soziale Kompetenzen werden gefördert. Also abgesehen von all dem, glaube ich, ist es einfach ein Glücksgefühl oder was Schönes, wenn ich mich durch Musik ausdrücken kann. Wohl genauso durch Kunst oder Sprache. Aber es ist eine Form des Ausdrucks, die eben viel mehr zulässt. Ja? Also man kann durch, ich kann jetzt für Musik sprechen, aber wird genauso auch bei dir sein, man kann durch Musik viel mehr ausdrücken. Also wenn ich Gefühle ausdrücken will, ich kann das einfach verstärken durch Musik. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich bin traurig, dann ist das natürlich eine Aussage, die stimmen kann. Aber wenn ich jetzt Musik dazu mache oder das vertone oder einen Text vertone, der das ausdrückt, dann ist es viel, viel näher an den Menschen. Also warum weinen Leute bei Musik? Ne?
Weiß ich, also das ist emotional
berührt. Also das ist irre eigentlich. Wenn man, wenn man die Musik betrachtet, das ist einfach das, was es immer schon gab. Ja? Aber es ist halt in dem Kontext verbunden mit Text vielleicht emotional berührend. Und das sind Erfahrungen, die würde ich nicht missen wollen. Und jeder, der sich wirklich der Zeit nimmt und auch es ernst nimmt, wird dann auch die Erfahrungen haben, ein Glücksgefühl haben beim Spielen mal oder so und dann sagen, hey, das kann ich richtig gut. Und das ist natürlich schon ein Gefühl, das wirklich spitze ist.
Ich meine sogar mal eine Statistik gelesen zum Home, die mal erstellt worden ist, dass Kinder und Jugendliche, die ein Instrument lernen, im Durchschnitt zumindest, schulisch auch nicht mehr Erfolg vielleicht haben, aber doch das an die schulische Leistung schon auch anknüpft, wenn man sich solchen Dingen auch widmet. Herr Müller, Sie haben, glaube ich, vorher schon erwähnt oder einem anderen Podcast, dass Sie Klavier gespielt haben, Klavier gelernt haben. Sie lachen gerade schon. Wie war das für Erna als Kind?
Ja, zunächst wollte ich das selbst. Und das hat ja dann auch 5 Jahre gedauert. Aber ich hatte einen Freund damals, der hat 2 Jahre später begonnen als ich. Und der war dann aber innerhalb von einem Jahr besser als ich. Und zwar hörbar besser. Also ich habe doch ein relativ gutes Gehör und ich habe gemerkt, dass mich das nicht so ausgefüllt hat, das Klavier zu spielen, wenngleich ich sehr gerne heute noch Klavierkonzerte höre und zum Beispiel ein sehr großer Verehrer oder Anhänger von Igor Levit bin und mir diese ganzen Sonaten auch über die Weihnachtsfeiertage letztes Jahr, darum muss ich jetzt dran denken, angehört und angeschaut habe. Ich bin da bei Ihnen, Herr Holland, ich bin aber auch bei Herrn Peters, aber auch beim Sport und bei der Literatur. Und ich erlebe es aus meiner Sicht als Schulleiter sehr häufig, dass die zu starke Konzentration, ich rede jetzt nicht der Faulheit für die anderen Fächer das Wort, aber eine zu starke Konzentration eben auf den eingeengten gymnasialen Fächerkanon, Mathe, Deutsch, Physik, Chemie und so weiter, dazu führt, dass der Mensch nicht in seiner Gesamtheit angesprochen wird oder sich auch ausdrücken kann. Und dann greift entweder der Sport, das war es bei mir dann früher, es war das Tennisspielen, dann greift die Kunst, dann greift auch die Literatur, wenn jemand gerne Theater sieht oder vielleicht auch selber Gedichte schreibt. Und ich bin da ganz bei Ihnen, dass man sich in irgendeiner Weise quasi als Subjekt objektivieren sollte, können sollte, um einen Ausgleich zu schaffen, das ist das eine, aber sich auch als Person weiterzuentwickeln. Da haben Sie vorher darauf abgehoben, dass Musik ja nicht nur Entspannung ist. Kann es auch sein, aber es ist intellektuell sehr herausfordernd, wenn man sich damit beschäftigt und die Freude wird dann größer, wenn man es versteht, dann kann sich auch der Genuss steigern. Und da bin ich jetzt bei einem Fach, das es an der Schule leider nicht gibt, das ist in meinem Fall auch die Kulinarik, weil es da ähnlich ist. Und wenn Sie sagen, man muss Dinge häufiger machen, häufiger Skizzen machen, häufiger üben, dann gilt es für das Kochen und alles, was mit Kulinarik zu tun hat, in gleicher Weise. Und wenn Sie ein Gericht schon 20 Mal gekocht haben, dann können Sie beginnen, damit zu interpretieren. Das tun Sie beim ersten Mal besser nicht, weil dann geht's schief. Ich habe letzte Woche, das hat jetzt ein bisschen, also gar nichts mit Kunst oder Musik zu tun, aber das erste Mal in meinem Leben Galette gemacht. Natürlich habe ich schon häufiger Crepe oder Pfannkuchen gemacht. Und die waren schon essbar zum Schluss, aber nach dem ersten Machen war mir klar, was anders werden muss. Das heißt, ich werde die wieder probieren und wieder probieren und wieder probieren und mich versuchen, an eine Galette hinanzukochen, die dann meinen Ansprüchen genügt. Und das, glaube ich, ist ähnlich wie in der Musik. Und das bringt mich dann auch raus aus dem Alltag und macht mich zufrieden über das, was in der Schule sonst so läuft.
Ist ja eine Form von Kunst.
Ja, ich würde meine Kocherei nicht als Kunst zu bezeichnen, aber es gibt Leute, da ist es definitiv eine Kunst und ich habe auch bei denen schon gegessen. Und es ist auch eine zivilisatorische Leistung, weil satt werden kann man anders auch. Natürlich. Und man kann auch ohne Kunst und Musik leben, wobei ich finde, das nicht erstrebenswert ist.
Zur Frage an den Künstler nur, wie können Eltern zu Hause die Kreativität ihrer Kinder fördern? Dass das nicht bloß in der Schule vielleicht, in denen 2 Stunden Kunst die Woche stattfindet.
Gutes Umfeld ermöglichen. Also was natürlich am vorteilhaftesten wäre, wenn die Eltern selber auch einen positiven Bezug zur Kunst haben, auch zum Kunstunterricht. Wenn in der Familie da nur negative Einflüsse gesammelt sind, kommt halt natürlich auch dieses ja, Abstoßverhalten, was braucht, wofür braucht man das, braucht man eh nicht. Also von den Eltern positiver Einfluss und vielleicht auch, da wären wir wieder bei den erzieherischen Maßnahmen, ein bisschen den Medienkonsum einschränken, dass auch Zeit da ist außerhalb der Hausaufgaben, dass man sich eben mit Kunst, mit Musik beschäftigen kann.
Also statt nicht am Tablet mal ein Blatt Papier hinlegen und so.
Zum Beispiel. Und da vielleicht eben auch, ja, wie gesagt, den Horizont ein bisschen erweitern, sich mit dem Kind auch auseinandersetzen, dass man sich selber als Elternteil auch die Zeit dafür nimmt. Gemeinsames Zeichnen kann ja auch schön sein, dass man sich zusammensetzt, mit einfachen Spielen große Bilder erzeugt oder mal ein Spiel selber entwirft, gemeinsam Musik macht, das dann zeichnerisch wieder umsetzt oder malerisch.
Also Hausaufgabe an unsere Eltern für die Weihnachtsferien vielleicht. Zum Abschluss jetzt nur eine kurze Runde, kurze Antworten, da ich gerne mit Ihnen allen, euch allen spielen. Daniel, deine drei Top-Songs, die jeder mal gehört haben sollte.
Oh Gott, ach du meine Güte. Ja, das ist schwer. Also das sind so viele, also ich, oh Gott.
Wenn du drei aussuchen müsstest?
Ich glaube, ich kann das nicht, tatsächlich nicht. Also es gibt so viele, die ich mag, also was nehme ich mit? Also ich würde auf jeden Fall tatsächlich jetzt mal von Drake einige Songs rausholen. Das ist wirklich gut. Punkt also das ist wirklich gute Musik. Dann würde ich für mich persönlich natürlich viel vom Orgelwerk von Bach mitnehmen. Also das einfach auch, weil ich es gespielt habe.
Und Soundtrack deines Lebens Nummer 3?
Soundtrack meines
Lebens. Nein, kennt man ganz im Podcast.
Mann. Also boah, es ist schwer. Also diese Frage, die kann ich immer nicht beantworten. Die kommt Coldplay? Echt oft, aber...
Wenn man schon oft über Coldplay unterhalten?
Super gut. Also ich finde so viel gut. Ich kann es, glaube ich, nicht. Ich kann mich nicht festlegen, leider.
Der Daniel hat jetzt schon auf meinen Zettel gespickt. Jetzt hat er sich vorbereiten können. Welche drei Kunstorte, zum Beispiel Ausstellungen, sollte jeder mal gesehen haben?
Ich hätte lieber auf die Musik geantwortet. Das wäre mir jetzt leichter gefallen, weil es mir bei der Kunst genauso geht. Es ist immer wahnsinnig subjektiv. Wenn man sich für die alten Meister interessiert, ist natürlich ganz klar, dass man in München...
Aber was darfst du, ist da, Jonas Peters, was darfst du jetzt wirklich aus deinem Herzen raus sagen, da hier gehe?
Die Jahresausstellung an der Akademie der Bildenden Künste in München, dass man mal sieht, was die neuen Künstler so produzieren. Da gibt es jährlich 2-3 Ausstellungen, auch in den Sommerferien, recht praktisch für Schüler.
Nummer 1, Nummer 2?
Nummer 2 in Florenz, die Uffizien. Sehr weitläufig, man bekommt eigentlich alles Alte mit und hat einen schönen Überblick über die Renaissance und die italienischen Meister.
Und Nummer 3?
Nummer 3 ist noch offen, weil ich tatsächlich noch einige Ausstellungen auf meiner Liste habe, die ich gerne mal besuchen würde, um dann... Ja, letztendlich eine Nummer 3 festlegen zu können.
Okay, und Herr Müller, jetzt die Frage an Erna.
Ich bin jetzt gespannt, was er mich fragt.
Ja, und zwar, welche drei Opern dann Sie empfehlen, wenn jetzt Schülerinnen und Schüler zuhören, die jetzt vielleicht doch den Einstieg finden wollen würden? Sie haben unser Opernexperte ein bisschen, habe
ich
den Eindruck.
Ich würde auf alle Fälle, unabhängig vom Werk selbst, Monteverdi-Opern empfehlen. Ich würde Johann Sebastian Bach empfehlen, nicht wegen der Opern, sondern wegen der Musik an sich, weil Nummer es die drei. Gelenkstelle ist zur modernen Musik. Ich hoffe, das stimmt.
Im Kern ist Bach sehr fortschrittlich, ja.
Weil vieles davon heute in der Musik noch wieder erscheint, auch wenn man ganz moderne Musik hört. Und dann würde ich die italienischen Opern empfehlen, La Traviata in allen Inszenierungen, weil es einen, wie Sie vorher schon gesagt haben, einfach einfängt, weil es ein leichter Einstieg ist über die Grandezza, auch der Szenerie, weil die Geschichten eingängig sind. Und ich glaube, dass man so leichter den Weg in diese Opernwelt hineinfinden kann.
Wir haben damals als Schüler, glaube ich, Aida war es in Verona in der Oper gehört und im Grunde, wir waren zwar ein musisches Gymnasium, aber da hat jeder gesagt, ja, das war jetzt echt super, da haben wir alle mitmachen können. Ganz zum Abschluss an euch beide, gibt es was Sie unseren Schülerinnen und Schülern und auch den anderen Zuhörern unseres Podcasts in Bezug auf euer Fachgebiet gern mit auf den Weg geben würdet? Daniel?
Dass es sich eigentlich immer lohnt, sich damit zu beschäftigen. Auch wenn es erstmal nicht das Naheliegendste ist, dass man, wenn man überlegt, okay, was braucht man vielleicht fürs Leben, also wo denkt man vielleicht bei Berufswahl oder wo denkt man vielleicht so auf, sag ich mal, lebensnotwendige Bedürfnisse hin, dass es aber immer immer lohnt, sich damit zu beschäftigen und dass das Schöne ist, dass man nie fertig ist. Das würde ich jetzt sagen. Man ist nie am Ende, man kennt auch nie alles. Also so oft ich irgendwie mit den Leuten hier rede, auch mit den Kollegen, mit dem Nico, mit Matthias, die erzählen mir dann irgendwas, was sie gesehen haben und wo ich mir denke, okay, habe ich noch nie was gehört von. Also das, glaube ich, ist das Schöne an der Disziplin.
Und bei dir, Daniel? Jonas?
Genau, auch eben das Schöne, dass man nie ein Ende findet und mit offenen Augen durch die Gegend gehen, weil Kunst kann man von einem interessant abgebrochenen Ast bis hin zur Plakatgestaltung, man ist ja ständig von Bildern und irgendeiner künstlerischen Auseinandersetzung umgeben. Jeder, der irgendwas auf Instagram postet, achtet ja auch automatisch oder sollte automatisch darauf achten, dass man irgendwie eine Form von Bildaufbau, Farbwahl hat, man legt Filter drüber, man arbeitet eh eigentlich die ganze Zeit über künstlerisch und dass man da vielleicht das selber mal reflektiert, wie viel in der eigenen Freizeit eigentlich für Kunst verwendet wird, ohne dass man jetzt aktiv über Kunst nachdenkt und was für Möglichkeiten man hätte, wenn man jetzt da überlegt da an alles rangeht.
Vielen Dank. Das war unser Gespräch über das Wahre, Schöne und Gute und ich danke euch sehr, sehr herzlich, dass ihr da wart. Ich fand es ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich danke aber allen Zuhörerinnen und Zuhörern oder wir beide, der Herr Müller und ich, danken. Der Aufruf bleibt, wer Ideen hat, übrigens dieses Gespräch ist halt auch als Idee für Instagram gekommen, ein Vorschlag von irgendeinem Follower von uns, ihr könnt euch doch mal über Kunst und Musik unterhalten. Meldet euch im Direktorat beim Herrn Müller, bei mir in der erweiterten Schulleitung und dann hören wir uns zur nächsten, zur 11. Ausgabe unseres Podcasts. Schönen Nachmittag, schönen Abend, wann immer ihr da draußen unseren Podcast oder die verschiedenen Folgen hört.